Wir sind an einem weiteren Ziel. Ich möchte noch die Geschichte von Sarepta kurz beenden. Das haben wir sehr schnell gemacht. Öl- und Mehltopf. Ich möchte noch mit Ihnen, liebe Freunde, besprechen. Passen Sie auf, und so weiter. Der Mehlkrug über das Antlitz. Denn so hat er gesprochen, Nummer 14, Israels Gott. Worin erkennen Sie, so hat er gesprochen? Ich möchte Sie einfach, liebe Freunde, erziehen, anregen, auf die Wortwörtlichkeit zu achten, weil jedes Wort was weiß. Mein lieber Freund Thomas Ness, mein großer, wunderbarer Freund, Thomas, wie deutest du, so hat er gesprochen, Israels Gott? Sag uns doch mal, wie du das deutest, lieber Thomas. Einfach nur in Vers 14. So achten Sie auf das Wort, Ingeborg. Jedes Wort ist voller Tiefgang. So hat er gesprochen, Israels Gott. Warum wird es nochmal betont, Israels Gott? Der Mehltopf wird nicht alle und dein Ölkrug mangelt es nicht, bis auf den Tag, da Erguss ist der Regen, er gibt über das Land jetzt das Scholle. Was will Elia damit sagen? Verspüren Sie die Brisanz dieser Worte. Nicht einfach nur drüber weglesen. Wer hat von Ihnen geahnt, gespürt? Charlie, ich möchte Sie alle einladen. Gudrun. Jeder ist gefordert, einen Beitrag zu leisten. Jeder Beitrag ist mir wichtig. Was heißt das, wenn er sagt, so hat er gesprochen? Ich betone es ja extra. Israels Gott. Thomas,
du bist doch außerhalb von Israel. Das heißt, Israels Gott ist für die ganze Menschheit da.
Brillant.
Nicht nur für die Kinder Israels.
Schauen Sie sich die Brillanz dieses meines neuen Freundes Thomas an. Thomas, sag das bitte nochmal.
Ja, der Gott Israels ist eben nicht nur für Israel da, sondern für die ganze Menschheit. Diese Frau, diese Witwe ist ja...
Volle Punktzahl.
Also
Thomas hat voll...
Eine Nicht-Jüdin.
Bitte?
Eine Gott, muss ich sagen.
Richtig. Thomas hat die volle Punktzahl. Ich wiederhole für Ruth von Moria und für Waldhaut. Israels Gott ist zwar der Gott Israel, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Und werden beim Berg Karmel heute Abend erleben, Israel ist der Name, den der Weh bekommen hat. Silke, wer hat den Namen Israel bekommen? Jakob. Und was musste Jakob tun, bevor er den Namen bekam? Mit Gott ringen die ganze Nacht. Man muss sich sein Israel erringen, Errungenschaft Jakob, wenn Sie es notieren. Jakob musste die ganze Nacht kämpfen. Und Elia muss auch kämpfen, wenn Sie es notieren. Ohne Kampf geht es nicht, Christel Lansee. Ohne Kampf kommst du nicht zu Gott. Und darum ist es der Gott Israels und nicht der Gott Jakobs. Sie wissen, in der Bibel gibt es oft der Gott Jakobs und oft der Gott Israels. Und Israel, schreiben Sie auf, heißt der Kämpfer Gottes, nur noch mal Ihre Hebräischkenntnisse aufzufrischen. Wenn Sie bitte, bitte gerade notieren, Elfi, Israel, um Ihre Hebräischkenntnisse aus dem Rost herauszuholen, heißt der Kämpfer Gottes. Das ist nicht einfach so Rumpelstilzchen oder Max und Moritz. Und darum sagt er, der Gott Israel, wie Thomas brillant herausgearbeitet hat, mein Freund Thomas Ness, der Gott Israels, wenn ihr ihn zulasst, ist auch bei euch in Sidon und in Sarepta. Das nennt man Missionierung, im positiven Sinn. Gott, Elia will endlich dieses Gottesbewusstsein in das Reich bringen, wo die Dekadenz am schlimmsten ist. Bitte notieren Sie das, damit Sie die Schönheit der Bibel verstehen. Gerade dort, wo der Sündenpfuhl ist, Sodom und Gomorra, dort verkündet bei einer armen, kleinen, geschlagenen Witwe, auf die Gott ja ein Herz geworfen hat, Gott, genau wie Elia sagt, der Gott ist auch für dich da, meine Süße. Du Witwe, der ist auch für dich da. Und dieser Gott hat ein Machtwort gesprochen. Jetzt kommt die große Prophezeiung, wirklich die Verkündigung, die Kündung, sagt Buber. Nämlich, er sagt ihm, dein Mehltopf wird nicht alle und dem Ölkrug mangelt es nicht, bis auf den Tag, da er eben antlitz. Das heißt, was passiert hier in anderen Worten? Was verknüpft er? Was will Elia tun und was ist in Elia selbst gereift, wenn Sie das in Ihren Worten ausdrücken? Wir haben ja gesagt, es sind die Lehrjahre des Elia. Was hat Elia selbst ausgedrückt, indem er die Not dieser Frau erkennt? Givana.
Also, jetzt ist die am Anfang der Flucht, die herausgesprochen hat, und jetzt spricht das anders.
Brillanz für Givana. Schreiben Sie es auf. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr bewegt durch Ihre Beiträge. Ich bin sehr bewegt, ich wiederhole. Givana, er hat einen Fluch in Anführungszeichen ausgesprochen oder eine Drohung. Fluch gibt es streng genommen gar nicht. Fluch heißt der Entzug des Segens und jetzt kommt der Segen. Und das ist die Kompetenz eines Navi. Danke, große Givana. Danke, großer Thomas. Das sind wunderbare Bemerkungen, die ich hören darf. Er hat einen Fluch ausgesprochen, sprich einen Entzug.
Eine Verwünschung.
Eine Verwünschung, danke, Roswitha. Eine Verwünschung, eine Drohung, ein Bann. Einen schweren Strafbefehl, wenn Sie so wollen, ein Strafbefehl, lauter Worte, die zutreffen. Und jetzt kommt der Punkt, an dem Elia sagt, die Zeit ist verändert. Ich habe bei der Frau gesehen, eine Umkehrbereitschaft, unser Wort Teshuva, Sie erinnern sich, Elia wird Tetishbi genannt. Das ist ja seine Mission. Ich will immer das ganze Bild im Auge behalten. Bibel heißt immer das ganze Bild, ihr Lieben, im Auge behalten. Eliyahu, der Tisch, bitte aus Tisch, haben wir gesagt. Hier ist er voll in diesem Programm drin. Er verkündet die Umkehr, die Teshuvah. Und bei der Frau spürt er die Bereitschaft und Gott signalisiert ihm, verkünde ihr, dass die Wende bevorsteht. Denn wenn diese Menschen spüren, es gibt einen Gott und diese Frau, sie vertraut sich dir an, dann darfst du sagen, und das ist eben das Weiche, das in Elia auf einmal kommt, das Ende der Dürre steht an. Und darum koppelt er, wenn sie das verstehen, das ist nicht so einfach. Warum ist das der Mehltopf, der nicht alle wird, und der Ölkrug, der nicht mangeln wird, gekoppelt an den Tag, an dem Gott wieder regnen lassen wird? Das hat ja eine mit dem anderen nichts zu tun. Er hätte ja sagen können, dein Mehltopf wird nicht leer und dein Ölkrug wird nicht mangeln die nächsten 122 Jahre. Das Spiel hätte ja noch lange weggehen können. Aber er spürt die Härte seines Volkes und die Härte der Nachbarvölker und sagt, es ist die Zeit gekommen, an der eine Wende bevorsteht. Weil er spürt, wie elend es dem Volk geht, und darum sagt, koppelt er das Ende der Not dieser Frau mit der Verheißung, wenn Sie es notieren, mit der Verheißung, dass die Zeitenwende ansteht. Das ist die Lektion, die ihm die Frau erteilt hat, wenn Sie das notieren. Der Prophet steht in einem dialogischen Prozess mit seinem Volk und mit dem Nachbarvolk natürlich. Und wenn die Frau ihm sagt, ich bin in Not und ich leide massiv durch dich, der du das ja herbeigeführt hast, dann spürt er durch die Nähe zum Volk. Und ein Prophet, wenn Sie notieren, ein Nabi, muss immer Nähe zum Volk haben. Ein Prophet darf nie abgehoben sein von seinem Volk. Er muss immer in Volksnähe stehen. Und diese Nähe hat stattgefunden bei einer armen Frau, die ihm Unterkunft bereitet etc. Und darum sagt er, ich spüre, dass ich bereit bin, diese Verwünschung, wie du sagst, diesen Strafbefehl langsam zurückzunehmen. Denn der jüdische Midrasch sagt, wenn ein Prophet eine Verwünschung, ein Fluch, einen Bann aussprach, ist er derjenige, der ihn zurücknehmen muss, wenn Sie es gerade aufschreiben wollen. Ich wiederhole, das ist ein Grunddenken prophetischer, wenn Sie so wollen, prophetischer Lehre. Der Prophet, der dem Land, Thomas, Elia, diesen Spruch zufügte, der muss ihn auch zurücknehmen. Gott wird das nicht ohne ihn machen. Das ist die Größe eines Navi, Wiebke. Nur dieser Prophet, der das dem Land zusprach, Jakob, muss das auch rückgängig machen. Und darum bringt ihn ja Gott in diese Situation mit der armseligen Frau, damit er vor Ort sieht, was er angerichtet hat, wie weit diese Dürre geht, die er ja prophezeit hat. Nur, dass Sie verstehen, unser Thema Prophet. Ein Prophet hat ganz gewichtige Aufgaben. Und wenn er Worte in den Mund nimmt, hat das Konsequenzen. Und darum erwartet Gott auch vom Propheten Gudrun, dass die Worte wohl überlegt sind, auch manchmal, wenn er es überzieht, schießt, und die Worte eben entsprechend korrigiert werden, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das ist unser Thema. Worte haben Macht, darum habe ich Ihnen ja vorhin gesagt, es geschah mir, das Wort Gottes sprach zu mir, Thomas. Das Wort Gottes hat ungemein große Wirkung. Und das ist etwas, was die Bibel immer wieder lehrt. Sie kennen das ja auch vom Hauptmann von Kapharnaum. Sprich nur ein Wort und meine Seele wird geheilt. Sie kennen das ja aus dem Neuen Testament, der Hauptmann von Kapharnaum. Worte sind mächtig und können Welten zerstören und Welten aufbauen, wenn Sie es gerade notieren. Worte im Judentum, in der hebräischen Welt, können Welten zerstören. Sie hier die 3 Jahre bitterste Not und der Mann stirbt ja, ihr Sohn stirbt daran. Durch den Hunger natürlich, nicht durch Syphilis. Natürlich durch den Hunger. Und Worte können aufbauen. Jetzt wird Ihnen auch klar, warum er den Sohn auferwecken wird. Das will ich kurz schon sagen. Weil Elia die Kompetenz haben soll, Leben in diese Todeszelle, in diese Todeslandschaft zu bringen.
Los. Bedeutet das auch, also die Frau wird versorgt, die Not wird ein Ende haben, aber sie sagt ja oben auch, so wahr er dein Gott lebt. Bedeutet das auch, dass diese Frau zu Gott findet?
Sagen wir mal bedingt. Er sagt ja, so wahr, wenn sie sagt, so wahr er dein Gott lebt, zeigt sie zumindest, dass sie ein Bewusstsein dieses Gottes hat. Ja. Finde ich richtig, Doris. Sie hat ihn noch nicht als meinen Gott akzeptiert, aber sie akzeptiert dennoch, dass es einen Gott gibt, der größer ist als ihr Zauberkram in Sidon, unser Repta. Denn dort betet man ja nur Baal und Astarte ein. Sie zeugt zumindest davon, dass es einen Gott gibt, der mächtig ist und dessen, von dem sie sagt, so wahr dieser Gott lebt und dein Gott, der lebt. Unsere Götter sind ja nur Scharlatanerie. Sie zeugt davon, dass sie Respekt hat, Doris, vor diesem Gott Israels. Das wird ja nachher noch stärker. Ist das klar mit dem Mehl? Das heißt, er sagt, du wirst zu essen kriegen und du wirst genug haben. Mehl und Öl, Sie wissen, Mehl und Öl sind im Orient ganz wichtig. Das sind Grundbesteine, Bestandteile der Ernährung. Mehl ist ja eh klar und Öl ist auch eine wichtige Pflanze, nämlich der Olivenbaum. und das sind Grundbestandteile der Ernährung. Öl ist enorm wichtig herzustellen und ist lebenswichtig. Öl, ja,
Sie wissen auch ja,
auch die Lampen, die jeden Tag, Lampen, die jeden Tag im Tempel gefüllt werden mussten, und das Mehl, das gebacken, weil das ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Und es gibt kein Edeka und es gibt kein Aldi natürlich. Und vor allem jetzt passen Sie auf, gemäß seiner Rede, die er durch Elia geredet hat. Moment, bis auf den Tag der Erguss ergibt, das heißt, Elia stellt sich unter Gott, wenn Sie das auch notieren. Erguss heißt, das ist so ein bildlicher Ausdruck, so ein schwerer Guss, so ein Wolkenbruch wieder auf Deutschland. Darum das Wort Erguss, nicht, dass Sie sich wundern, warum man nicht Regen sagt. Im Hebräischen ist es wirklich wie an einem heißen Sommertag ein Erguss. Das ist nicht so ein bisschen Regen, das ist wirklich gemeint ein Wolkenbruch. Weil die Erde schreit ja nach Regen, verstehen Sie? Darum bringt Buber diesen schönen Ausdruck, Thomas. Ein Wolkenbruch muss kommen. Das Land vertrocknet ja bis zum Exzess. Und darum ist es ein Erguss und nicht nur ein paar Tröpfchen. Bis er eben bringt. Und wer kann das nur bringen? Er. Und das ist wiederum das Bekenntnis zu Gott als dem Regenspender, wenn Sie das bitte notieren. Wer wird damit entmachtet, Jakob? Bitte. Baal. Der, was ist in der Sicht der Menschen?
Wettergott.
Wettergott, genau. Wenn Sie das bitte notieren. Schreiben Sie es bitte auf. Sich zuliebe betone ich immer wieder. Ich sage das immer nur für sich. Schreiben Sie auf. Der Regengott Baal wird entmachtet. Der Regengott Baal wird entmachtet. Und der jüdische Gott, der wahre Gott, wird ermächtigt. Das ist ein Wortspiel, das ich gerne benutze und kreiere. Ich wiederhole, der Wettergott, der Kult der Phönizier, wonach eben Ben-Hadad, es gibt ja, fragen Sie, was ist da, es gibt Ben-Hadad, das ist zum Beispiel der Wettergott der Assyrer. Jede Volk hat ja seinen eigenen Donnergott. Und der Baal ist der oberste Regengott und der wird eindeutig entmachtet. Und Elia sagt, wenn du etwas erwarten darfst und es wird kommen, dann ist es natürlich er, der Gott Zebaoth. Der wird uns Regen geben. Damit soll dieses quere Denken der Menschen, die sich auf Baal verlassen, beendet werden. Und was macht sie? Sie macht es nach der Rede Elia. Zu essen hatte sie, ging hinaus, die Tage hindurch, der Mehltopf wurde nicht alle, der Öltopf mangelte es nicht. Gemäß seiner Rede, was macht die Frau? Und das ist die Beantwortung von Doris Bessler. Gemäß seiner Rede, die durch Elia geredet. Ich möchte sagen, hier passiert eine Konversion. Wenn Sie so wollen, passiert hier eine Hinwendung zum Gott Israels. Sie vertraut ihm, schreiben Sie auf, erstens mal Vertrauen, Rita. Sie vertraut ihm. Eine Frau vertraut einen Mann, den sie überhaupt nicht kennt, von dem sie weiß, der ist nicht einer von uns. Das ist irgendein Fremder. Aber sie weiß, dieser Mann strahlt etwas aus, was mit Gottvertrauen zu tun hat. Und in ihrer bitteren Not, Rita, in ihrer bitteren Not sagt sie, bin ich bereit, diesem Mann zu vertrauen, obwohl ich den Mann ja gar nicht kenne, geschweige denn seinen Gott. Ich spüre, dass dieser Gott etwas Großes hat, sonst würde sie dem Mann nicht vertrauen. Aber was weiß sie noch nicht? Sie sagt sich nur eins, bevor ich verrecke, probiere es mal mit dem Gott. Denn meiner hat versagt. Ganz hochdeutsch ausgesprochen. Ihr Gott, der wahre Gott, hat versagt. Denn die hungert ja nach 3 Jahren. Das heißt, es wird ihr klar, dass wenn jemand eine Chance hat, in diesem Elend etwas zu verändern, ist es Eliau mit der Rede Gottes. Und das ist eine große Leistung dieses Propheten, dieses Navi Christel Lansing. Das ist eine große Leistung. Wenn ein Gott in dieser bitteren Not, und die Frau ist am Ende, und der Sohn wird gleich noch mehr am Ende sein, eine Chance hat, etwas zu verändern, ist es weder Ben-Hadad, noch Sareb, noch Astarte, noch Chemosh, noch all die anderen Hansels. Nur der eine unbekannte Gott, den dieser wilde Mann verkörpert, hat eine Chance, etwas zu verändern. Und das ist eine ganz große Vertrauensdokumentation dieser fremden Frau. Und dann, jetzt pass auf, um das Ganze zu steigern, ich hoffe, Sie haben das vorhin in der Gruppenarbeit herausgearbeitet, er wird krank und seine Krankheit wurde so heftig, dass kaum ein Hauch in ihm war. Das heißt, er war plötzlich lebenskrank. Und da sagt der Midrasch auch etwas Schönes. Gott schickt den Tod dieses Sohnes, genau in dem Moment, wer ergänzt meinen Satz? Gott schickt den Tod dieses Sohnes, genau in dem Moment, in dem, wer kann meinen Satz ergänzen?
Die Frau nicht schweife.
Was?
Die Frau nicht schweife hatte in ihrem Leben.
Nochmal was?
Eine Lichtschweif?
Wunderbar. Dankeschön, noch ein bisschen schärfer.
Sie ist ja kommentiert, was er sagt.
Genau.
Sie hat den Gott hin können und dann nimmt er sie gerade, als sie den Gott annimmt, ja, kommt die Katastrophe.
Die Katastrophe und die Hilfe, die Elia leisten kann, genau. Das heißt, man kann. Und darum bitte ich Sie auch zu unterstreichen, nach dem Beredeten geschah. Viele überlesen das, Bruder Freund. Viele Christen, die ich kenne, überlesen diesen einleitenden Satz in 17. Nach dem Beredeten geschah. Vayehi acharad varima ele. Ich kenne kaum einen Menschen, der diesen Einleitungsteil wirklich deuten kann. Nach dem Beredeten geschah. Das ist ein typischer Terminus technicus, der sagen will, dass das, was vorher passiert hat, unmittelbar Konsequenzen hat für das, was danach geschah. Denn man kann sich natürlich fragen, warum muss der Sohn auf einmal todkrank werden? Kein Mensch, den ich bislang gefragt habe, konnte mir erklären, warum muss der Sohn jetzt in der Minute todkrank werden. Und zwar todkrank, nicht nur ein bisschen krank. Natürlich durch die Hungersnot. Weil nach dem Beredeten geschah, bitte unterstreichen Sie das im Einteil, im Einleitungssatz von 17, das ist ein typischer Bibelterminus, nennt man das. Das haben Sie tausendmal in der Bibel, nicht nur bei Elia. Auf Hebräisch heißt das, Vayehi acharat varima ele. Und das heißt aus der Sprache der Bibelverfasser, das, was hier beredet wurde, Buber übersetzt das hier brillant, er schreibt nicht nach diesen Begebenissen, bitte. Viele übersetzen das sehr billig, wachsweich, nach diesen Begebenheiten. Das ist nicht richtig, sondern streng genommen nach diesen Beredeten. Das hat Buber richtig übersetzt. Schauen Sie auf Ihren Text. Das heißt, nach dem, was hier geredet wurde, Elfi, kommt es zu einer konsequenten Handlung. Nämlich der Sohn muss sterben, damit die Frau, wie uns Thomas Jakob sagt, noch mehr spürt, es gibt einen Gott, der sogar tote, aufgrund der Hungersnot, tote Menschen ins Leben rufen kann. Das heißt, die Frau, die an der Schwelle der Konversion steht, zu diesem Gott Israels, in diesem Sündenfuhl namens Sarepta, soll durch eine massive Intervention dieses Mannes erleben, wie weit der Gott Israel, wenn man ihn anruft natürlich, Veränderung herbeiführen kann. Und jetzt pass auf, und jetzt kommt sie zu ihm und sagt, was hast du gemacht? Warum, was bedeutet der Satz, Magi, da hattest du vorhin Schwierigkeiten in 18. Warum sagt sie ihm, was haben ich und du gemeint, Mann Gottes? Sie nennt ihn ja immerhin schon mal Mann Gottes, unterstreichen Sie. Ich hoffe, dass Sie das herausgearbeitet haben, sonst gibt es Minuspunkte. Ich hoffe, Sie haben herausgeschrieben, Mann Gottes. Das heißt, welchen Titel gibt sie ihm, Helene, wenn sie sagt, du Ish Elohim? Ich hoffe, Sie haben das herausgearbeitet. Charlie, was heißt das, wenn sie ihm sagt, Mann Gottes? Sie sagt, du bist ein Mann, der den Gott Israels verkörpert. Unbedingt herausarbeiten, sonst haben Sie die Bibel nicht verstanden. Ich möchte Sie ja beschenken mit Brillanz.
Sie erkennt
etwas in ihm, auch wenn sie empört ist natürlich. Sie ist empört, weil sie denkt, du hast den Tod bewirkt. Aber sie sagt ihm zumindest, unterstreichen Sie, Isha Elohim. Und das ist einer der größten Titel, die Sie in der Bibel vorfinden, als siehe für einen Menschen. Wer war Isha Elohim zum Beispiel? Wer ist der größte Isha Elohim in der Bibel? Mose natürlich, aufschreiben. Mose ist der Mann, danke Thomas, der in der Bibel par excellence, in den Psalmen, immer wieder Isha Elohim benannt wird. Wenn Sie das nicht wissen, ist es höchste Zeit, dass Sie es wissen. Isha Elohim, wie du es hörst, I-S-C-H, Ish, I-S-C-H, Ish, und dann H-Elohim, H-A-E-L-O-H-I-M, wie du es hörst.
Elohim
mit H. Und das ist eine der größten Auszeichnungen. Machen Sie sich bewusst, eine fremde Frau betet am Nachmittag wahrscheinlich ihren Baal an, opfert jeden Tag Fleischstücke irgendwelchen Chemoschgöttern, die sagt diesem Mann, den sie überhaupt nicht näher kennt, du bist ein Mann Gottes. Da muss etwas in ihr passiert sein, was ihr Leben verändert hat. Und darum kann sie auch so deutlich werden. Normalerweise ist man im Orient nicht so schnell per Du. Und wenn sie ihm sagt, was habe ich nicht mit dir gemeint, meinen Fehl zu erinnern, mein Sohn, was meint sie damit, meinen Fehl zu erinnern? Haben Sie verstanden, welche Tiefe da steckt? Ich möchte, dass Sie versuchen zu spüren, welche aufregende Erfahrung, welches Abenteuer Bibel ist. Was unterstellt sie ihm, wenn du sagst, meinen Fehl, was könnte denn ihr Fehl sein?
Der Baalkult, den sie angehört
haben. Wunderschön, danke schön, Roswitha. Der Baalskult, das könnte ihr Fehl sein. Aber warum muss das den Tod des Sohnes bewirken? Ich brauche noch diesen Link, warum das den Sohn, den Tod des Sohnes herbeiführt. Roswitha Mütz sagt, dass es eben der Tod ist, dass es der Baalskult ist, dass sie etwas spürt. Aber warum führt der zum Tod des Sohnes? Da brauche ich noch etwas.
Um sie ganz tief zu treffen.
Richtig, einverstanden, ist eine Option. Aber warum muss der, warum muss sie ihm unterstellen, wenn er kommt, warum wird, genau, ich brauche noch eins, Roswitha, damit Sie merken, wie spannend detektivische Arbeit, Bibelarbeit ist. Warum kommt der Mann? Und wenn der Mann kommt, wird ihr bewusst, dass sie einen Fehler gemacht hat, der den Tod des Sohnes bewirkt. Wo ist die Logik dahinter? Die Theologik. Wo ist die Theologik? Ach, siehe, große muslimische Schwester. Ich höre nichts. Wunderbar. Ich brauche nur noch einen Interface, um damit Sie verstehen, welche Tiefe die Bibel hat, Bruder Freund. Das ist richtig, das ist aber global gesprochen. Das ist ja das Dauerthema. Hör auf mit deinem Kult. Aber ich brauche noch einen Punkt zwischen Roswitha und Ihnen. Warum erinnert Sie der Mann daran? Wodurch erinnert Sie dieser Mann, der Mann Gottes daran, dass sie einen Fehler hat und warum muss infolgedessen, Bruder Freund, der Sohn sterben? Diese logische, theologische Schiene brauchen wir noch.
Wer ist ja irgendwo Sarah und Isaak, die Opferung.
Auch, aber bleiben wir noch bei der Frau. Sie hat ja was erlebt bei ihm. Woran?
Ja, hat es vielleicht auch was mit dem Erstgeborenen
zu tun, wenn sie hat ja auf die Fährte gehen wir nicht. Nee,
sie kann umkehren.
Nein.
Sie,
Ja, ja, aber passen Sie auf, was hat der Mann vorher schon geleistet? Richtig, nochmal, ich helfe Ihnen. Was hat der Mann, guter Freund, was hat der Mann geleistet? Was hat er ihr schon geschenkt, guter Freund? Bevor es zum Tod des Sohnes kommt, Herr Freund. Was hat er ihr geschenkt? Nein, ganz konkret, ganz konkret. Vollen Ölkrug und volle...
Die Sicherheit der Ernährung.
Das heißt, er hat ja schon ein Wunder bewirkt. Und jetzt passen Sie auf, was geht im Kopf dieser Frau, dieser heidnischen Frau ab, wenn ein Mann kommt und sagt, auf mein Wort hin, wirst du nie mehr leere Ölkrüge haben und nie mehr leere Mehltöpfe. Was geht, könnte im Kopf, du musst ein bisschen tief denken. Was? Nein, nein, nein. Sie liebt ihren Sohn.
Er hat Macht, diese Gott hat Macht, der ist stark.
Richtig, er hat stark. Und was könnte in ihrem Kopf, diese Kind von heidnischer Prägung ist, jetzt gehen wir nämlich in das heidnische Ding. Bitte? Was
braucht sie nicht
mehr? Wen braucht sie nicht mehr?
Was?
Jetzt
hat sie alles bekommen.
Nee, noch etwas. Warum muss der Sohn? Warum unterstellt sie ihm, dass die Begegnung mit Elia zum Tod des Sohnes geführt hat? Das wollen wir ja noch klären.
Weil der Sohn ist ja auch
jetzt schon da. Nee, das passt hier nicht so gut.
Nein. Kannst du vielleicht befürchten, dass dieser Gott auch das Leben eines Kindes nimmt, dafür, dass sie Öl und
Jein. Es ist ja und nein. Aber noch, denken Sie noch primitiver. Die Frau ist ja eine einfach gestrickte Frau. Sie ist eine...
Bitte?
Brillanz. Thomas, sag das nochmal.
Also sie sieht jetzt in dem Moment nicht mehr Gott hinter Eliahu, sondern sie rennt für einen großen Zauberer.
Der richtig.
Macht, der selber persönlich.
Und das ist nämlich ihr Thema. Genau, das ist der Punkt. Danke Thomas, mein großer Thomas, mein geliebter Thomas Ness. Der Thomas hat einfach eine Brillanz drauf. Das ist der Punkt. Sie in ihrem queren Denken, Rita, sagt sich, ja, wenn der Mann einfach ein Gefäß hier nimmt, so, und sagt, der Cappuccino wird hier nie mehr leer werden, das kriegt sie doch noch nicht auf die Reihe, dass Gott das kann. Sie denkt sich, wenn der Mann sagt, mein Ölkrug wird nicht leer, sie ist doch Kind ihrer Prägung, dann hat er irgendwelche krummen Tricks drauf. Der ist zwar ein Mann Gottes, aber sie kann sich ja nicht vorstellen, dass ein Gott etwas macht aus Liebe und aus Größe. Das geht in ihren Kopf, in den kleinen Kopf ja noch nicht rein. Sondern sie sagt sich, wenn der Mann sagt, die Cappuccino-Tasse wird nicht leer und die Wasserflasche hier von Hannelore Juncker wird nicht leer, dann hat er irgendeinen magischen Spruch drauf, weil sie das ja kennt. Sie kennt doch den Quatsch in ihrem Umfeld. Da kommt irgendein Magier und sagt, dein Kind wird verhext und der kriegt krumme Augen, blaue Augen, grüne Augen, du hast keine Beine. Die kennt doch diesen magischen Kult. Und sie hat dann Angst, jetzt passen Sie auf, wie tief unsere Bibel ist, Bruder Freund, wie tief unsere Bibel ist. Sie sagt sich, wenn der Mann das bewirkt hat und mein Sohn fällt auf einmal nach diesem Wundertod um, sagt sie sich, Moment, ich meine, das hat ja auch eine gewisse Berechtigung. Erst macht er mir den Krug voll, dann macht er mir den Topf voll und auf einmal stirbt mein Kind. Das heißt, im Klartext, dieser Gott, in dessen Namen er spricht, hat irgendwelche magischen Tricks vollzogen und jetzt soll ich dafür bestraft werden, dass es in meinem Haus passiert ist. Merken Sie die Tour, die dahinter steht? Ich wiederhole. Die Frau ist so drin in ihrem negativen Denken, dass sie sofort Schuldgefühle hat, weil sie sagt, ich habe das ja zugelassen, dass dieser fremde Mann kommt, der zwar im Namen Gottes zu mir predigt, Doris Bessler, aber der hat bestimmt krumme Tricks drauf, der macht magische, der schaut sich tote Knochen an. Der hat bestimmt Eingeweide von Hühnern angeschaut und ich muss dafür leiden, weil er es in meinem Haus gemacht hat. Wäre er nicht zu mir gekommen, hätte ich mir das erspart. Also hat sein Gott, der magische Gott, mir den Sohn genommen als Strafe, dass in meinem Haus sowas passiert. Verstehen Sie, sie kriegt das ja noch nicht auf die Reihe, dass ihr Gott sich zuwenden will, dass er das aus Liebe macht, dass dahinter keine toten Knochenbeschwörungen sind. Das fehlt und darum muss nun das passieren, was passiert, nämlich eine solche Intervention, zu der eben ihre Götter nicht imstande waren. Nämlich Wiederbelebung von Toten konnten die Heiden nicht. Merken Sie, was da passiert? Das heißt, die Frau soll in eine Gotteserkenntnis geführt werden, die über ihren kleinen Horizont und den Horizont dieser Menschen im damaligen primitiven Sidon und Sarepta weit hinausgeht. Denn Totenbelebung ist etwas, was keiner konnte. Man konnte dort viel rumhexen und krumme Dinge treiben, aber einen toten Kind beleben hat keiner geschafft. Das hat noch keiner geschafft. Und das ist genau die Herausforderung für Elia, sich dieser Frau anzunehmen. Gott hat das ja gefügt natürlich, dass der Sohn stirbt. Ohne die Schuld, Verschuldung von irgendjemand. Sie kennen wie bei der Geschichte mit dem Blinden. Niemand ist schuld. Gott ist es. Das kennen Sie ja bei dem Blinden. Die Eltern fragen ja auch Jesus in Johannes 11, wer ist schuld? Ist der Vater schuld? Nein, das ist Schuldzeug. Und Gott sagt, niemand ist schuld, sondern warum geht es, Margit Reichle? Worum geht es bei der Wiederbelebung, wenn Sie an Johannes 11 denken? Um Gott zu verherrlichen. Um Gott zu verherrlichen. Und darum sagt, gib mir deinen Sohn, er nahm ihn, stieg hinauf in den Dachbau. Warum stieg er in den Dachbau? Was hat im Aufstieg, heißt immer mit Aufstieg zu tun?
Zu Gott.
Zu Gott. Darum Dachbau. Achten Sie auf Dachbau. Bitte arbeiten Sie das in Ihrer Gruppenarbeit auch heraus. Und dort legt er ihn auf sein eigenes Bett. Warum auf sein eigenes Bett? Überall ist Tiefgang. Die Nähe zuzulassen. Es geht ja um die Nähe zum Volk. Bitte unterstreichen Sie. Überall ist Tiefe in unserer Heiligen Schrift. Und ich möchte Sie einladen, mit all meiner eliaschen Intensität diese Tiefe zu spüren. Ich wiederhole, aufs Dach bedeutet immer eine erhebende Erfahrung. Man geht hinauf zu Gott in die Höhe. Und er legt ihn auf sein eigenes Bett, er war ja bei der Frau untergebracht, weil er kein Hotel hatte. Es gab ja kein Hotel und er musste bei ihr schlafen. Und die Bibel will sagen, auf sein eigenes Bett, damit die Nähe zum Volk, sogar zu diesem Heidenkind bitte, hergestellt wird. Und dann kommt das Große. Wen ruft er an? Irmtraut, wen ruft er an? Steht doch da, gucken Sie doch nur auf den Text in 20. Natürlich, du, mein Gott. Jetzt wird Elia persönlich, notieren Sie bitte, jetzt wird Elia so persönlich wie noch nie zuvor. Du, mein Gott, auch der Witwe, bei der ich zu Gast bin, willst du Böses tun? Was steckt in diesem Satz? Das ist ja ein Vorwurf. Sie können sich natürlich fragen, wie kann ein Prophet, ein Künder, wie kann ein Künder so einen Satz in den Mund nehmen? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, Freund? Ja. Thomas?
Ja, hatte ich Jakob. Gott ist doch gut. Nein, nicht doch. Gott ist gut. Wie kann man davon ausgehen, dass Gott was Böses will?
Richtig. Aber wie kann ein Mann Gottes seinem Gott so einen Vorwurf machen? Ich meine, die Frage ist ja klar. Aber die Frage, Jakob lautet, wie kann Elia seinem Gott, mit dem er am Kirit ein Jahr war, dessen Nähe er gestellt, wie kann Gott einer Frau unterstellen, dass das Böse sei, wo doch Gott die Güte in Person ist? Wie geht das, Ivan?
Wie kann er wieder Gott hadern, sozusagen?
Ja, warum hadert er mit Gott? Warum unterstellt er, dass Gott etwas Böses tut?
Ja, aber ich finde gerade, er kann das.
Warum?
Er hat ein Ehrenrecht, mit Gott zu hadern, als er als derjenige, der für Gott vorausgeht.
Ja. Ja, noch ein Punkt, ich brauche noch etwas. Warum kann er der Frau sagen, warum kann er Gott sagen, du, mein Gott, auch der Witwe, willst du bös tun, ihren Sohn zu nehmen? Was unterstellt er damit Gott?
Dass er bisher den anderen auch beschäftigt.
Ja.
Weil jetzt wird so auch an Sie gehen. Nicht nur die Richtigen sind, sondern auch jemand, der ganz anders macht. Es nicht verdient, weil er unterwegs ist.
Ja, noch ein Gedanke. Wer hat noch als Sie? Eben, Dankeschön. Ja. Und dann fragt er, wieso nimmst du dieser Witwe, gerade der du dir immer in Deuteronomium, im 5. Buch Mose sagt doch immer, die Witwe, die Weise, die Fremde, die wird doch immer gesagt, warum tust du dieser Frau dieses Unrecht an, dieses Böse? Das heißt, was heißt das?
Er wird selber im Zweifel.
Ja. Das heißt, was drückt er damit aus, wenn er seinem Gott sagt, auch der Witwe, bei der ich zu Gast bin? Das heißt, was will er damit, achten Sie auf die Formulierung, jedes Wort, auch der Witwe, bei der ich zu Gast bin? Das heißt, was hätte man eher Gott verzeihen können? Was? Richtig. Ja, genau. Wer kann es noch ergänzen? Schauen Sie, auch der Witwe, bei der ich zu Gast bin, er sagt ja nicht, auch der Witwe willst du Böses tun, sondern auch der Witwe, bei der ich zu Gast bin.
Da bezieht es sich auf den Fremden.
Ja. Anders ausgedrückt, scharf, Hilfe von mir. Was hat er gelernt? Was ist ihm klar geworden, indem er diesen Vorwurf an Gott richtet? Was ist
das? Dass die Witwe für ihn getan hat.
Richtig, und erstens das und zweitens, was ist in ihm passiert? Wenn er sagt, auch der Witwe, wem ist nämlich auch Böses widerfahren? Eben. Das heißt, er erkennt, dass seine Lehrjahre langsam vorbeigehen. Er hat ausgesprochen, dass dieses Böse, dieses sogenannte Böse, bei ihm wichtig war, damit er reift. Sonst würde er nicht sagen, auch der Witwe, bei der ich zu Gast bin. Sie müssen ja bedenken, der Midrasch schiebt davor, und auch die Logik sagt, dass er ist ja ein Jahr, müssen wir überlegen, was das heißt, einer der prominentesten Männer Israels lebt in irgendeinem Kaff im Sündenpfuhl. Das ist so, als würde ich die Margit Reichle in das Rotlichtviertel von New York schicken und sagen, Margit, ich möchte dich bitten, dass du alles bei dir einpackst aus Karlsruhe-Rüppur, du gehst in das Rotlichtviertel von New York, Prostitution, Gewalt, Verbrechen und du lebst dort bitte ein Jahr bei einer Frau, die ich dir in der Straße XY nenne. Damit sie einfach das Bild vor sich haben, bitte, ganz realistisch. Und Elias sagt sich, nach all dem Schlamassel, dass ich da schon durchmache, dass ich in diesem Dreckviertel leben muss, kommst jetzt auch noch, fränkisch gesprochen, kommst du auch noch und bringst mir dieses Problem rein. Habe ich nicht genug durchgemacht? Verstehen Sie das bitte, Bruder Freund? Ich möchte, dass Sie das verstehen, was hier passiert. Das heißt, im Klartext, er hat verstanden, dass er wirklich durch die Tretmühle gegangen ist und jetzt schreit er auf und sagt, Vater, ich kann nicht mehr, es ist genug, ich habe genug gelitten. Ich bin ein Jahr hier wie der letzte Bettler, wie der letzte Obdachlose bei einer Frau, die Gutes mir tut und jetzt müsst ihr noch den Sohn nehmen, sodass sie denkt, ich bin schuld, ja, ich kann immer. Ich kann fein immer, fränkisch. Eugen, ich kann immer. Ja. Und genau das ist der Punkt, schreiben Sie auf, das ist der Kapitulation. Er wird jetzt nicht lachen, schreiben. Wird hier schreiben. Das ist der Kapitulationspunkt, Thomas, den er braucht, damit er merkt, das hat er sich doch eingebrockt. Das heißt im Klartext, die Barmherzigkeit, liebe Freunde und Freundinnen, die ihr an den Tag legen sollt, die Empathie, schreiben Sie auf Empathie, das moderne deutsche Wort Empathie, die ist jetzt auf ihrem Höhepunkt. Er spürt, Helene, die Empathie für eine Frau, die ihm so viel Gutes tut, der muss noch der Sohn weggenommen werden. Und der Punkt, du, ich habe doch frei genug gelitten. Ich bin ein Jahr in diesem Dreckloch und jetzt muss ich noch mehr, jetzt ist genug. Und damit ist die Wende erreicht, dass er spürt, ich habe genug, ich habe verstanden, was du von mir willst. Und ich sage dir, Gott, und das kann ein Prophet, der eine intime Beziehung zu seinem Gott pflegt, sagen, du, ich kann nicht mehr. Mose kann das auch sagen, an ganz haarigen Stellen. Ich kann nicht mehr, ich habe es verstanden, aber tu mir den Gefallen. Die Frau hat so viel gelitten und noch dazu für mich, ich möchte das in Ordnung bringen. Ingeborg Müller?
Sie spricht im Auftrag von, er spricht im Auftrag von der Frau, die eigentlich
empfiehlt, spricht wunderbar, Ingeborg, ich danke schön. Genau, er wird zum Anwalt der Witwe. Wunderbar, Ingeborg, im Rat aus Kornwestheim. Wenn Sie notieren, er wird zum Anwalt der Frau, danke schön. Er stellt sich auf die Seite der Leidenden und das ist ein typisches Thema der Propheten Israels. Alle Propheten sind aufgerufen, sich auf die Seite der Bedrängten, um seien sie Fremde, zu stellen. Und er sagt doch, die Frau hat doch so viel Gutes für mich ein Jahr lang getan. Warum muss die Frau leiden? Hör auf damit. Und dann dreimal, die Zahl 3 bei 21, er legt sich über das Kind, wie Roswitha Mütsch herausgearbeitet hat, die Nähe, die Volksnähe, die Nähe zu Bedrängten, nicht einfach nur mit dem Zauberstab. Notieren Sie übrigens, das ist auch eine Absageerteilung an die Götter. Denn der Baalskult legt einfach nur einen Zauberstab auf jemanden oder legt so einen toten Knochen auf die Roswitha und sagt, jetzt ist es gesund oder irgendwas. Nicht so der Gott Israels, wenn Sie es bitte notieren. Beim Gott Israel legt sich der Mensch, bei Elisha passiert das übrigens auch, er legt sich auf den Knaben, um zum Ausdruck zu bringen, wir sind eins. Und selbst wenn es ein heidnischer Sohn ist, Loris und Jakob, sind natürlich der Heidenjunge. Aber er legt sich auf ihn hinauf und dann sagt er, du mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes in sein Eingeweiht, in sein Innerstes heimkehren. Und welches Wort ist natürlich hier entscheidend? Heimkehren, Teshuvah! Unterstreichen Sie es. Das ist das Schlüsselwort, liebe Freunde und Freundinnen in Löwenstein. Lass doch die Seele dieses Kindes in sein Eingeweiht heimkehren. Wenn Sie das nicht herausgearbeitet haben, ist es schade. Ich hoffe, Sie haben das vorhin herausgearbeitet. Das Heimkehren, es geht um Teshuvah. Das hat Huber herausgearbeitet. Laschuv, Eliyahu der Tischbitte. Eliyahu Wilma Wagner. Eliyahu der Rückkehrer, der Rückführer. Das sind lauter Wortspiele im Hebräischen. Es geht um Heimkehr. Es geht um Rückkehr, es geht um Umkehr. Notieren Sie bitte. Heimkehr, Umkehr, Rückkehr. Thomas, bist du einverstanden?
Ja.
Okay.
Da ist noch ein Gedanke drin, denn es hat ja geheißen, ich wohne in euch.
Ja.
Und dieses sich drauflegen bedeutet doch, dass das Gott, der in Elia ja. ist, ja. jetzt über diesen Knaben kommen
ja,
soll.
Ja, auch ein schönes Bild von Roswitha Mütsch, das über mich kommen. Sie wissen, im Biblischen heißt es ja oft, der Geist Gottes kam über mich. Oder die Hand Gottes kam über mich. Ein schöner Gedanke von Roswitha Mütsch, meiner langjährigen treuen Freundin und Begleiterin. Die Hand Gottes Geist kommt über. Er hätte natürlich den Jungen auch mit einem kleinen Fingerkuss bewegen können. Das ist ja für einen Propheten kein Thema. Aber diese körperliche Nähe und das Drauflegen drückt eben aus, dass etwas von Gott über ihn kommt. Das ist der Punkt dabei. Und wie gesagt, unterstreichen Sie dreimal. Warum drei? Wenn meine Seminare seit 10 Jahren treu begleitet, weiß, dass drei was bedeutet.
Die
Transformation und die Vollendung, genau. Drei, Noah in, Jonah im Bauch des Fisches kennen Sie ja. Jesus am Grab, 3 Tage. Drei ist kein Zufall. Drei ist immer die Zahl der Transformation. Er hätte sich auch einmal drauflegen können, das ist überhaupt kein Thema. Aber er legt sich dreimal auf ihn. Das heißt wirklich, er legt sich auf ihn und steht wieder auf. Und das ist ganz konkret gemeint. Auf ihn wieder rauf, auf ihn wieder rauf, auf ihn wieder auf dreimal. Nicht, weil der Mann senil ist, Elia, sondern weil drei genau die Zahl ist, die Sie als Christen ja kennen. Jesus am dritten Tag, das kommt ja aus dem Judentum. Drei hat immer die Zahl in der Spiritualität von Kabbala und Mystik der Verwandlung. Drei ist immer das verwandelnde Neue. Das ist in der Bibel, alles passt genau. In der Bibel gibt es keine Zufälle, Ingeborg. Bitte achten Sie auf die präzise Arbeit dieses kostbaren Buches der Welt. Und dann passiert Folgendes, er hört ja auf die Stimme, er, und dann Nummer 22. Wer hört auf die Stimme wessen? Gott hört auf die Stimme, und das sieht natürlich die Frau, Jakob. Gott hört auf die Stimme Elia. Elia wendet sich an Gott und nicht an Baal und nicht an Astarte. Und Gott hört auf die Stimme seines Propheten, seines Künders. Die Seele des Kindes kehrte heim, wieder einkehren. Unterstreichen Sie es, ich hoffe, dass Sie es vorhin unterstrichen haben. Heimkehren, kehrte in sein Eingeweid rein. Es geht um Heimkehr, Frau Lanzenberger. Heimkehr, Umkehr, Rückkehr. Das ist 90% des gesamten Textes, den Sie herausarbeiten müssen. Sie haben es oben schon bitte unterstrichen, in 21, Heimkehren, und Huber hat das brillant gesagt, kehrte heim. Es geht um Heimkehr zum wahren Gott Israels. Oder noch schärfer ausgedrückt, die Seelen der Menschen, die nicht in ihren Körpern waren, müssen zurückkehren. Das sind verlorene Seelen. Auch die Frau hat eine verlorene Seele. Ich will, dass Sie die Tiefe verstehen. Das ist so ungemein tief, was hier passiert. Es geht darum, dass Seelen in leblose Körper zurückkommen, genauso bei der Frau, die zwar körperlich nicht tot ist, aber spirituell tot. Wer Götzen anbetet, ist tot. Und darum muss er das machen. Eliahu nahm das Kind, er trug es vom Dach, gab es seiner Mutter und sagt, sieh, dein Sohn lebt. Worin steckt da die Größe? 23. Sieh, dein Sohn lebt. Was heißt das? Wer kann dazu noch etwas sagen? Sieh, dein Sohn lebt.
Das kommt ja auch.
Es ist neues Leben entstanden. Dein Sohn, deine Hoffnung, deine Zukunft hat Leben bekommen. Stellen Sie sich die Szene vor, die könnte man in einem Bibliodrama inszenieren, wenn wir Zeit hätten. Helene, ich komme zu dir und du hast einen Sohn und dein Sohn ist formell tot. Obwohl er nicht 100% nicht tot war, aber zumindest den Anschein. Es sollte ja ein Wunder sein, er war nicht wirklich tot, sagt ein Mittag, sondern er hatte nur den Anschein, damit die Frau das Wunder erlebt. Und du schreist zu mir, Helene, und sagst, Jubal, bitte, du Mann Gottes, in dem Fall, hilf mir doch. Und ich komme würdevoll auf dich zu, ich übergebe es dir, deinen Akt der Demut, nachdem ich Gott hier angerufen habe, und sage dir, Mutter Helene, sieh her, dein Sohn lebt.
Also er öffnet dir die Augen.
Richtig, danke schön. Helene, der Prophet Rita, öffnet dieser blinden Frau die Augen. Sie sieht etwas, was völlig neu ist. Das hat sie vorher gar nicht gesehen. Sie hat nur wahrgenommen, das Kind ist tot. Aber er will jetzt sagen, ich gebe dir deinen Sohn, ich gebe dir neues Leben, wenn du willst. Sieh, dein Sohn lebt. Deine Hoffnung, Sohn steht ja für Zukunft, für Hoffnung. Sie wissen übrigens, will ich Ihnen auch ganz kurz sagen, was heißt das hebräische Wort für Sohn? Das hebräische Wort für Sohn lautet Ben. Und wer weiß, woher das Wort Ben kommt? Ben heißt im Hebräischen was? B-E-N, Ben. Was ist die tiefere Wurzel von Ben, Freund? Wissen Sie das? Nein, das wäre Ben mit Jud. Aber das Wort, bitte? Was? Nein.
Bauen,
schreiben Sie auf. Das hebräische Wort für Sohn und Tochter übrigens, Ben und Bat, sind im Deutschen, im Hebräischen ganz nah beieinander, heißt die Erbauung. Weil ein Sohn mich spirituell erbaut und eine Tochter genauso natürlich. Ben und Bat kommen von Livnot, Bana, Bana. Das heißt, die Zukunft, die Erbauung meines Lebens, Therese, König, ist, wenn mein Kind lebt. Und in anderen Worten, auf der spirituellen Ebene gebracht, heißt dieser Satz, sieh, deine Zukunft, ganz wörtlich gemeint, deine Erbauung, dein spiritueller Bau lebt, du hast wieder Zukunft. Ich schenke dir ein neues Leben, weil was du vorher hattest, das war kein Leben. Das war eine Illusion. Das war tot. Du hattest nichts zu fressen, nichts zu saufen und du hattest noch einen toten Sohn. Und ich schenke dir zu fressen, zu saufen und ich schenke dir deine Zukunft zurück und ich lege sie in deine Hand. Eliau, der Mann Gottes, sagt, ich lege dein Leben, dein Ben, deine Erbauung in deine Hand und du entscheidest, ob du mit diesem Leben wirklich so umgehst, wie ich es möchte, nämlich dass Gott Israels hinter dir steht und durch dich wirkt. Und jetzt passt ihr auf, die Frau hat die Botschaft verstanden. Jetzt erkenne ich, und das ist der Höhepunkt vor dem Abendmahl, jetzt erkenne ich, ja, ein Mann Gottes bist du. Und seine Rede ist in deinem Mund, das ist der absolute Gipfel. Was zeigt die Frau mit diesem Satz, Thomas Ness, mit 24? Kannst du uns das kurz sagen? Was sagt sie mit diesem gigantischen Satz, der ein Finale ohne Gleichnis ist? Thomas, wenn du das vielleicht sagst, das ist mein Freund.
Ja, das ist hier der Emunah, also der echte, lebenerweckende Glaube,
genau.
Sie gehört jetzt im Grunde genommen zu den Kindern Israel.
Genau so ist es. Sie können aufschreiben, das ist die Bekehrung einer fremden Frau zum jüdischen Volk. Notieren. Ich denke, das haben Sie in dieser Schärfe noch nicht wahrgenommen. Eine fremde Frau, eine nackte Heidin, das meine ich nicht bösartig, wenn ich sage nackt. Nackt meine ich einfach eine ganz tief ausgeprägte Heidin, die vom Gott Israels null Ahnung hat. Mitten im Sündenpfuhl von Sarepta. Ich habe ihn auf der Karte gezeigt, das ist tief, tief drin. und keine Ahnung, sie hat nur Götzen. Sie sagt, jetzt erkenne ich, und Sie wissen, was das hebräische Wort erkennen bedeutet, Lada'at. Im Hebräischen bedeutet das Wort erkennen, das kennen Sie aus meinen vielen Seminaren, liebe Freunde und Freunde, bedeutet auf einer auf einer tiefen inneren Ebene, Rita und Eri, etwas gewahr werden. Das ist nicht nur im Kopf, ich erkenne, so kantianisches Denken, ich erkenne, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, sondern dieses Lada'at ist eine der tiefsten Erkenntnisprozesse, die es im Menschen gibt, nämlich ein ganzheitliches Einswerden. Sie ist so überwältigt einfach, Waltraud, von dem, was da vor ihren Augen passiert ist. Erst Mehl, dann Öl, dann noch der Sohn, dass sie sagt, sollte ich noch irgendeinen Zweifel haben, der ist gestorben. Und was ist auch gestorben? Was ist noch gestorben? Der Kult. Jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Sie hat ihn zwar vor Mann Gottes genannt, aber es war noch nicht sicher. Sie hat ja vorhin gesagt, aber ja gehört durch Thomas, vielleicht hat sie noch ein paar magische Tricks drauf, vielleicht hat sie noch ein paar, hat noch ein paar Schlangen im Bett, mit denen er rumspielt. Aber jetzt sagt sie, nachdem du das gemacht hast und dein Gott mein Kind belebt hat, und das kann nur ein Mann machen, der mit den höchsten Mächten dieser Erde, Jakob, verbunden ist. Jetzt bin ich auf einer so tiefen Ebene, Lada'at, ist nicht nur Kopferkennen, dass du wirklich von diesem Mann geschickt wurdest. Du bist eins mit diesem Mann. Ich möchte auch, dass sie bitten, dass sie aufschreibt, was Mann Gottes bedeutet. Mann Gottes heißt, du bist so eins mit diesem Gott Zebaot, diesem für mich noch so unfassbaren Gott Israels, Charlie. Du bist so eins mit Gott, so wie Jesus. Ich erkläre in meinem Seminar, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, Helene, sehe ich darin einen Vorläufer. Du bist so eins mit seinem Gott, mit deinem Gott. Merken Sie, was Sie in mir machen, wie weit ich gehe. Du bist so eins mit deinem Gott, dass ich dich Mann Gottes nenne. So wie Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, Doris. Bitte. Und das sagt sie diesem Mann, du bist so eine Einheit mit deinem Gott, den ich im Moment noch gar nicht begreifen kann, aber ich habe sie erlebt mit eigenen Augen. Und seine Rede, der Höhepunkt, und seine Rede, sein Wort ist in deinem Mund, wie Thomas Ness sagte, Wahrheit. Es ist Emunah. Das heißt, was du mir wirklich sagst, ist so gewaltig, dass ich einfach überwältigt bin. Ich will mal kurz sagen, wie das auf Hebräisch lautet. Eine Sekunde. Genau, Emet. Emet und Emunah sind ganz dicht beieinander. Was Thomas sagte, Emet und Emunah, schreiben Sie auf. Das Wort für Glaube heißt Emunah, E-M-U-N-A, Jakob. Und das Wort für getreulich ist Emet, E-M-E-T. Das sind zwar ganz entscheidende Begriffe, Wilma Wagner, in der hebräischen Theologie. Und ich bitte Sie, das gerade aufzuschreiben. Emet und Emunah heißen so viel wie, getreulich ist da nicht so ganz richtig. Ich will Ihnen ein anderes Wort geben, ein schärferes Wort. Ich würde sagen, dein Wort, ich möchte sagen Wahrhaftigkeit, Beständigkeit. Ich sage dir noch ein schärferes Wort, Unerschütterlichkeit. Das ist meine Favorisierung, Thomas. Bist du einverstanden damit? Unerschütterlichkeit. Ich schlage vor, und seine Rede ist in deinem Mund unerschütterlich. Das gefällt mir besser für Emet und Emunah. Getreulich ist so ein altes deutsches Wort, damit kann kein Mensch was anfangen heute, im 21. Jahrhundert. Ich möchte Ihnen sagen, sie hat erkannt, im Gegensatz zu diesen wachsweichen Modellen, die da rumlaufen bei ihr, dass dieser Gott Israels, der sowas bewirken kann, in einem Schlag, hat sie Mehl, hat sie Öl und hat sie ein lebendiges Kind. Und das in 10 Minuten hintereinander oder 2 Stunden. Das hat sie nur 3 übrigens, schreiben Sie auch auf 3 runter, wenn Sie gerade notieren. Nicht nur muss er sich dreimal auf sie legen, auf ihn legen, sondern 3 runter hintereinander. Wenn Sie notieren, 3 Wunder hintereinander. Es ist Mehl da, es ist Öl da und es ist ein wiedergeborenes Kind. 3. Machen Sie bloß, sind 3 Wunder. Letztlich ein großes, aber es sind 3. In der jüdischen Tradition sind es 2. Mehl und Öl ist 1 und der tote Sohn ist ein 2. Aber streng genommen sind es 3. Die Bibel ist ja sehr genau. Und dann sagt sie, nachdem ich das erlebt habe, das hat sie doch bei keinem Gott erlebt. Und das ist der Durchbruch, unser Thema des Seminars, der Durchbruch aus dem Atheismus beziehungsweise Synkretismus hinein in den wahren Eingottglauben. Das hat sie noch nicht erlebt. 3 Wunder in diesem Schnellverfahren und immer wieder der Mann, der zu Gott ruft und jetzt sagt, ich kann das, oder im Namen Baals, im Namen Astartes, sondern du, Gott Zebaoth, wirke durch mich. Und sie sieht mit ihren eigenen eigentlichen Augen, was da passiert. Du, da bist wirklich überführt. Da bist du hinein und übergeführt zum Gott Israels. Vielen Dank.